Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die amerikanische Verfassung ist absolut eindeutig, was Wahlen angeht und vor allen Dingen die terminlichen Abläufe nach Präsidentenwahlen. Am 8. Dezember müssen die Wahlleute feststehen, am 14. Dezember wählen sie den neuen Präsidenten und am 20. Januar des nächsten Jahres wird er in sein Amt eingeführt. Aber was, wenn diesmal dieser Plan nicht aufgeht? Die Stimmen sind noch nicht ausgezählt, immer noch steht es im Moment, was die Wahlleute angeht, 253 zu 213 für Joe Biden. Aber es geht ja nicht nur darum, wann die Auszählung zu Ende ist. Das wird spätestens am Wochenende nun der Fall sein irgendwann. Es sind Klagen anhängig und, und. Was das praktisch bedeuten könnte, aber was es auch für die amerikanische Demokratie und Politik bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit Professor Michael Hochgeschwender. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Universität München. Schönen guten Morgen, Herr Hochgeschwender.
Grüß Gott.
Gerade erst haben wir es auch hier im Deutschlandfunk Kultur nochmal gehört. Der Schriftsteller T.C. Boyle behauptet, Trump habe durch sein Verhalten jetzt nach der Wahl das Amt des US-Präsidenten nachhaltig und vermutlich für immer beschädigt. Würden Sie da zustimmen?
Also für immer ist ein etwas sehr tragischer Ausdruck.
Er ist Schriftsteller, ne?
Ja, also nein. Also für immer hat er es nicht beschädigt, aber er hat das Amt beschädigt. Das muss man tatsächlich sagen. Heiko Maas hat gestern gesagt, eine Demokratie braucht auch gute Verlierer. Und jeder weiß, Trump ist kein guter Verlierer. Und er arbeitet seit Monaten darauf hin, auf genau die Situation, die wir jetzt haben. Also die ganzen Twitter-Kampagnen, die er geführt hat, sind exakt auf diesen Punkt hingelaufen. Nur man sieht ja bisher bei den bereits anhängigen Gerichtsverfahren, er hat keine Beweise und das wird auch so bleiben. Also das ist eine der am besten beobachteten Wahlen in der amerikanischen Geschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch ein konservativer Supreme Court ihm da letztlich in irgendeiner Art und Weise recht geben wird. Das wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich Erfolge geben, aber im Wesentlichen wird er am Wahlergebnis nichts ändern können. Zumal seine Position ja völlig zweideutig ist. Also in Pennsylvania will er stoppen, in Georgia will er stoppen und in Arizona und Nevada soll bitte weitergezählt werden. Das ist ja keine konsistente Position.
Ja, wobei es ist relativ simpel, da wo er glaubt noch, dass sich noch Stimmen für ihn finden. Ne? Aber ist das jetzt, sagen ja auch die einen, das Gegenteil der anderen in den USA wie hier, ist das jetzt ein Zeichen, dass Demokratie eben doch funktioniert in den USA oder ist sie beschädigt, die Demokratie?
Also es ist nicht die Demokratie beschädigt, die formalen Institutionen sind ja da und funktionieren weiter. Was beschädigt ist, ist der viel, ja, wenn man so will, der viel weichere Begriff der politischen Kultur. Das war er aber im Grunde schon vor Trump, dadurch, dass sich eben zwei Lager in den USA sehr, sehr unversöhnlich gegenüberstehen. Und wenn man sich die Wahlergebnisse seit 2000 ansieht, hat sich ja im Prinzip auch mit Trump wenig verändert. Das sind ein paar tausend Stimmen, die hin und her gehen. Und ansonsten steht man völlig festgefügt in seinen Blöcken. Das ist das Problem.
Wie viele Probleme hat im Moment die Republikanische Partei? Ich finde, das ist ganz erstaunlich, dass immer mehr, es sind noch nicht sehr viele, aber immer mehr Vertreter dieser Partei sich in meinen Augen beginnen, von Trump zu distanzieren.
Ja, die denken jetzt bereits an die Zukunft, denn an sich geht es jetzt darum, wenn sich dieser Trend bestätigt, Trump einen halbwegs sauberen Abgang zu erlauben, wo man zur Not auch so eine Art Dolchstoßtheorie stehen lassen kann. Der eigentliche Wahlsieger sei durch illegale Stimmen aus dem Amt befördert worden. Aber die meisten Republikaner werden froh darüber sein, weil es genügend Kandidaten gibt, die selber Präsident werden wollen. Und die können darauf aufbauen, dass sie in den Einzelstaaten sehr, sehr stark bleiben. Die Demokraten haben es nicht geschafft, in den Einzelstaatenparlamenten zuzulegen. Sie haben es nicht geschafft, im Repräsentantenhaus zuzulegen. Sie haben es nicht geschafft, den Senat zu übernehmen. Das heißt, wenn man auf die Strukturen hinter der Präsidentschaft blickt, sieht es für die Republikaner in 4 Jahren gar nicht so schlecht aus, zumal Biden dann nicht mehr antreten wird. Der Mann ist uralt. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass er dann als Amtsinhaber mit Amtsbonus gegen einen Republikaner antreten wird.
Was ich interessant finde, in Deutschland, wo es ja viel mehr Parteien gibt und ziemlich viele inzwischen im Bundestag sitzen, gibt es innerhalb fast jeder Partei auch verschiedene Flügel, verschiedene innerparteiliche Fraktionen. In den USA gibt es ein paar kleine irrelevante, aber eigentlich nur eine Zwei-Parteien-Landschaft. Gibt es eigentlich aktuell innerhalb der Republikanischen Partei verschiedene Flügel?
Ja, die sind auch ziemlich deutlich erkennbar. Das ist unter Trump etwas zurückgetreten, aber es gibt auf der einen Seite die internationalistischen Globalisierer. Es gibt die Fiskalkonservativen, die eine saubere Budgetpolitik wollen. Es gibt die Trump-Anhänger und die Anhänger des Tea Party-Movement. Evangelikale und konservative Katholiken haben jeweils noch unterschiedliche Vorstellungen von der Gestaltung der Gesellschaft. Also die Republikaner sind vielleicht nicht ganz so heterogen wie die Demokraten, aber auch sie zerfallen in verschiedene Flügel. Und es war im Grunde die Person Trump, die das bisher zusammengehalten hat.
Bei den Demokraten, einfach gesagt, geht es von Bernie Sanders bis zu Joe Biden und dazwischen steht irgendwo Kamala Harris. Ist es, um die Amerikaner wieder zu versöhnen, diese Spaltung aufzuheben, sollte John Biden gewinnen, ein Vor- oder Nachteil?
Ja, es ist an sich eher ein Vorteil, weil es eben in beiden Parteien unterschiedliche Gruppierungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen gibt, die zum Teil der anderen Partei näher stehen als der eigenen. Nur etwa eine Gruppe wie die um Bernie Sanders steht so weit weg von allen anderen. Und die ist jetzt auch wieder im Repräsentantenhaus etwas stärker geworden, dass das den Demokraten auch in 4 Jahren Probleme bereiten wird, wenn sie zu sehr sich nach links bewegen. Auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, dass es diese festgefügten Milieus gibt, wo es oft gar nicht mehr um die Sache geht, sondern darum, dass man gewissermaßen von Geburt an Republikaner und von Geburt an Demokrat ist und jeden Kandidaten wählt, der da kommt. Und das ist natürlich für die politische Auseinandersetzung, wenn sich das auch noch in Echokammern des Internets weiter bewegt, sehr, sehr problematisch.
Es hat ja erste relativ, ich sage das mit großer Vorsicht, ich will hier nichts verharmlosen, aber relativ harmlose Demonstrationen, die dann auch zu Ausschreitungen führten, zu Vandalismus gegeben inzwischen auf beiden Seiten an verschiedenen Orten in den USA. Wenn jetzt Biden gewinnt und das ist nur vielleicht der Fall, was dann aber relativ sicher ist, dass Trump dann natürlich immer noch eine Weile behaupten wird, das sei nun Betrug. Rechnen Sie mit Ausschreitungen, mit viel Gewalt?
Also es kann, das ist in den USA durchaus möglich. Es wäre auch nichts völlig Neues. In den USA hat es, abgesehen von der Zeit zwischen den 1930er und 1990er Jahren, eigentlich sehr oft Gewalt im Zusammenhang mit Wahlkämpfen gegeben. Es kann zu Gewalt kommen. Ich finde, der Ausdruck des Bürgerkrieges, der jetzt durch die Feuilletons geistert, ist sehr hoch gegriffen. Aber es kann zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen. Wobei ich auf der anderen Seite behaupten würde, dass die bisherigen Reaktionen der amerikanischen Bevölkerung sehr viel ruhiger sind, als man das eigentlich hätte erwarten können.
Ist auch mein Eindruck, ehrlich gesagt. Lass uns zum Schluss noch, weil das irgendwie, ich gebe es zu, mir ein bisschen Spaß macht, weil ich das alles vorher nicht wusste, über das, was wäre, wenn noch in einem Punkt reden, wenn bis zum 8. Dezember die Wahlleute nicht feststehen. Es ist doch unabänderlich so, dass am 20. Januar ein neuer Präsident eingeführt werden muss. Wenn die Wahlleute ihn nicht wählen, wer wählt ihn eigentlich dann?
Also wenn die Wahl sozusagen scheitert, fällt sie an den Kongress zurück, genau genommen an das Repräsentantenhaus. Und da wird dann aber nicht nach den einzelnen Abgeordneten abgestimmt, sondern nach den Einzelstaaten, was die Republikaner bevorzugen würde. Es gibt viele, die spekulieren, dass das einer der Hintergründe für Trumps etwas eigentümliche Reaktion ist, dass er versucht, diese Wahl letztlich ins Repräsentantenhaus zu werfen. Das wäre natürlich ein enormer Verstoß gegen das, was eigentlich Demokratie ist, weil damit die Stimmen der Wähler völlig entwertet werden. Aber es wäre verfassungsgemäß, es wäre legal, wenn man sich nicht auf ein ordentliches Wahlergebnis einigen kann. Und ich glaube, das ist genau die Taktik, die Trump momentan fährt.
Ist aber in der Tat vor knapp 200 Jahren das letzte Mal passiert, ne?
Ja, also es ist in den 1820er Jahren mal und um 1800 ist es auch bei der Wahl von Thomas Jefferson. Und das hat jeweils immer zu heftigen Unruhen in den USA geführt, weil schon damals sich die Wähler um ihre Stimmen betrogen gefühlt haben. Es wäre seitens der Republikanischen Partei kein sehr geschickter Schachzug.
Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Uni München hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Hochgeschwender, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.